Es ist eine lange Rede. Und die uns zur Verfügung stehende Zeit wäre wohl zu kurz, um sie vom Anfang bis zum Ende durchzugehen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich erzähle Ihnen die Einleitung in Kürze mit eigenen Worten, um dann bei dem Kern der Rede möglichst lange zu verweilen, sodass dieser Kern uns möglichst klar wird. Die Rede spielt zu einer Zeit, da der Erhabene in der Nähe der Stadt Nalanda im Mangohaine eines Mantelfabrikanten weilte. Dieses Wort, was Neumann mit Pavarico oder Pavarico übersetzt, heißt nämlich der Mantelfabrikant. Das ist kein Eigenname, wie Holmer schreibt, sondern es ist ein Mantelfabrikant gewesen, der Sommermäntel und wärmere Mäntel machte. Es ist auch nur, wissen Sie, so schön, um die ganze Zeit lebendig zu machen. Deshalb erzähle ich das. Und diese ganze Einführung gibt uns einen wunderbaren Spiegel der Zeit, in der der Erhabene lebte. Also der Erhabene weilte von vielen Mönchen umgeben in den Mangohaine dieses Mantelfabrikanten. Er musste wohl so berühmt gewesen sein, dass sein Name gar nicht benannt ist, sondern es heißt nur des Mantelfabrikanten. Zu gleicher Zeit nun weilte auch der Meister der Chinas, Nataputo, ebenfalls in Nalanda und ebenfalls von vielen Mönchen umgeben. Man muss sich das nun vorstellen, und wahrscheinlich waren noch andere Sektenlehrer in dieser Stadt oder in der Nähe der Stadt. Einer dieser China-Mönche nun, namens Digatapassi, wollte den Erhabenen besuchen, und er ging dann auch hin, begrüßte den Erhabenen und setzte sich seitwärts nieder. Der Erhabene, der das göttliche Auge besaß, wusste natürlich sofort um die Absicht des Digatapassi. Und entsprechend gestaltete er dann auch den ganzen Dialog. Der Erhabene sprach zu Digatapassi: Es sind hier, Tapassi, sitze bereit. Wenn du willst, setze dich. Also angeredet nahm Digatapassi, der China, einen niederen Stuhl zur Hand und setzte sich beiseite nieder. Und zu Digatapassi, dem China, der beiseite saß, sprach der Erhabene also: Wie viel Arten Tapassi von Taten gibt wohl der China Nataputo als möglich an, um böse Tat zu tun, um böse Tat zu begehen?
Digatapassi berichtet den Erhabenen und sagt zu ihm: Wie bezeichnet mein Meister Nataputo eine Handlung, mit der man Böses tut, schlechthin als Tat? Er bezeichnet sie als Gewalttätigkeit. Der Buddha geht ohne weiteres auf diese Belehrung von Digatapassi ein und stellt die Frage nochmals: Wie viele Arten von Gewalttätigkeiten lehrt dann nun dein Meister? Digatapassi erwidert: 3 Arten von Gewalttätigkeiten. Gewalttätigkeit in Werken, Gewalttätigkeit in Worten, Gewalttätigkeit in Gedanken. Der Buddha fragt nun weiter: Ist nun die Gewalttätigkeit in Werken etwas anderes, die Gewalttätigkeit in Worten etwas anderes und die Gewalttätigkeit in Gedanken etwas anderes, oder sind sie ein und dasselbe? Digatapassi erwidert, dass die Gewalttätigkeit in Werken natürlich etwas anderes sei, wie die Gewalttätigkeit in Worten und die Gewalttätigkeit in Gedanken wieder etwas anderes. Nun aber kommt die entscheidende Frage, die der Buddha stellt, und um die sich eigentlich das Ganze zusammentritt. Der Erhabene fragt Digatapassi, welche von diesen 3 Arten von Gewalttätigkeiten, die in Werken, in Worten oder in Gedanken, die schlechteste sei, die übelste sei, die schlimmste sei. Und nun antwortet Digatapassi genau das, was von uns wohl jeder Abendländer antworten würde. Er sagt nämlich: Die Gewalttätigkeit in Werken ist die schlimmste. Wie ich schon sagte, der Buddha wusste, dass diese Unterredung mit Digatapassi nicht ohne Konsequenzen bleiben würde, und er wusste natürlich auch, wie leicht bei Diskussionen einem das Wort verdreht wird. Und so legt er nun Digatapassi fest indem er ihm dreimal das Gleiche wiederholen lässt. Dreimal fragt er ihn, welche Tat die übelste sei. Und dreimal antwortet Ligatapassi, die Tat in Werken. Nun dreht Ligatapassi den Stiel um. Nun dreht er den Erhabenen. Wie viele Arten von Gewalttätigkeiten der Erhabene kenne. Nun weist ihn der Buddha zurecht und sagt, nicht bezeichnet der Erhabene jede Handlung, mit der man Böses tut, schlechthin als Gewalttätigkeit, sondern er bezeichnet sie einfach als Tat. Ligatapassi geht darauf ein und fragt weiter, wie viele Taten, wie viele Handlungen lehrt nun der Askete Gotama, um üble Taten zu tun? Und der Erhabene antwortet das gleiche wie Ligatapassi, drei Arten von Taten. Die Tat in Werken, die Tat in Worten und die Tat in Gedanken. Sind nun diese drei Arten von Taten verschieden oder sind sie das Gleiche? Der Buddha sagt, natürlich ist die Tat in Werken etwas anderes, die Tat in Worten etwas anderes und die Tat in Gedanken etwas anderes. Und nun kommt wieder die entscheidende Frage, die Ligatapassi trägt, welches ist nun die übelste Tat, die Tat in Werken oder die Tat in Worten oder die Tat in Gedanken? Und nun kommt die ganz erstaunliche Antwort des Buddha. Er sagt nämlich nicht die Tat in Werken, sondern die Tat in Gedanken. Auch Ligatapassi weiß, dass hier diese Unterhaltung von bedeutenden Konsequenzen sein kann. Auch er will den Erhabenen festlegen. Auch er wiederholt seine Frage dreimal und dreimal antwortet der Erhabene, die üble Tat in Gedanken ist die schlechteste. Daraufhin steht nun Ligatapassi auf, verabschiedet sich vom Erhabenen und begibt sich zu seinem Meister Nataputta. Als dieser ihn herankommen sah, weilte er gerade von vielen Laienanhängern umgeben, an deren Spitze der reiche und vermögende Hausvater Upali stand. Upali mochte für die Chinas etwas Ähnliches gewesen sein, wie der Anathapindika für die Buddha-Mönche und für den Erhabenen war. Wie nun Nataputo seinen Jünger Ligatapassi erblickt, ruft er aus, ei, wo kommt denn der Herr Ligatapassi her bei der Hitze des Tages? Ich denke, das mag so heiß gewesen sein wie heute. Nun, Ligatapassi erzählt nun, dass er beim Asketen Gotama gewesen sei und ein Gespräch mit ihm gehabt habe. Wenn man diese Rede liest, dann fühlt man förmlich, wie sich Nataputo gefreut hat, einen so vortrefflichen Schüler zu haben. Er strahlt geradezu und lobt ihn und preist ihn in den höchsten Tönen, dass er wirklich ein Jünger sei, der seinem Meister Ehre mache. Und auch die umliegenden Hausleute preisen ihn überaus. Upali, der Hausvater nun, sagt, ja, zu diesem Asketen Gotama möchte ich auch einmal gehen. Und ich möchte mit ihm ein Spritzbad machen, genauso wie ein Elefant, ein großer, mächtiger Elefant, der in einen Teich steigt und dort ein Spritzbad vornimmt. So möchte ich mit dem Asketen Gotama ein Spritzbad vornehmen. Oder wie man einen witternden Haaren herbeizieht, ringsherum zieht, so möchte ich den Asketen Gotama mit der Rede heranziehen, ringsherum ziehen. Man kann sich förmlich die Begeisterung dieser China-Mönche vorstellen, dass sie da... dieser wahrscheinlich sehr begabte und wohlhabende Hausvater nun bereit ist, für sie einzutreten, für die China-Mönche und mit dem Buddha ein Spritzbad zu machen. Nur einer ist sehr skeptisch und das ist der Ligatapassi. Der rät ganz entschieden davon ab und er erklärt, dieser Asket Gotama, der ist listig. Er versteht verlockende List. Er möchte absolut abraten, denn dieser Upali war ja ein Born, nicht wahr, ein Quell der Gaben für die China-Mönche. Und er sah da schon eine Gefahr treuen und hat nun mit allen Mitteln abgeraten. Aber Nataputo lächelte nur. Er war seines Sieges so sicher und ebenso Upali, der ihn gar nicht beachtete und dann tatsächlich zum Haben ging. Wir können uns vorstellen,
was der Erhabene dachte, wie er nun diesen Upali herankommen sah. Denn er wusste ja, Kraft seines göttlichen Auges. Wir haben ja viele Fälle im Kanon, wo die berichten, dass es dem Buddha ein leichtes war, eine Gemeinde von 500 Menschen, gerade vor dem Tode des Buddha auch, den Geist jedes Einzelnen zu sehen und zu erkennen, was dieser Mann denkt, auf welcher Stufe er ist. Und so sah natürlich auch der Buddha ganz genau, was nun dieser Upali mit ihm vorhatte. Upali fragt nun den Buddha, ob er ein Gespräch mit Vigadapati, dem China-Mönch, gehabt habe. Der Buddha bejaht es und berichtet ihm nun Wort für Wort das ganze Gespräch. Und dann fügt er hinzu, wenn du dich, Hausvater, an die Wahrheit halten willst, dann mag unter uns ein Gespräch statthaben. Ich finde das ein wunderbares Wort, aber das auch für uns gilt. Man sollte an sich nur mit Menschen sprechen, die sich auch an die Wahrheit halten wollen, die nicht unbedingt Recht haben wollen. Und nun werde ich Ihnen die Unterhaltung des Erhabenen mit Upali vorlesen. Upali verspricht also, dass er sich an die Wahrheit halten wird. Nun sagt der Buddha, was meinst du wohl, Hausvater? Es sei da ein China, der unwohl, leidend, schwer krank ist und frisches Wasser abweist, nur warmes Wasser gebraucht. Und weil er kein frisches Wasser erhielte, stürbe er. Wo aber, Hausvater, sagt da der China Nataputo, erscheine ein solcher wieder. Es gibt, o Herr Götter, die heißen, mit gütigem Geiste verbunden. Da erscheint ein solcher wieder. Und warum das? Weil er ja, o Herr, mit einem gütigen Geiste verbunden ist. Hausvater, Hausvater, denke wohl nach. Und dann antworte. Denn es geht ja mit dem Ersten das Letzte nicht zusammen oder mit dem Letzten nicht das Erste. Doch hast du, Hausvater, also gesprochen, an die Wahrheit, o Herr, werde ich mich bei der Rede halten. Möge da unter uns ein Gespräch statthaben. Es sind das ganz einfache Beispiele, die der Erhabene bringt, um Upali zu überzeugen. Aber diese Beispiele, wenn man sie überdenkt, sind so wundervoll, einfach und dabei von so einer grandiosen Klarheit, die überhaupt nicht zu überbieten ist. Wir wiederholen also nochmal. Was sagt der Buddha zu Upali? Er versetzt sich erstens einmal ganz in ihn, spricht von einem China-Mönche, der schwer krank ist und der, weil er kaltes Wasser abweist und nur warmes Wasser genießt, den Tod erleidet. Die China-Mönche, das muss hier gesagt werden, haben nur warmes Wasser getrunken, um ja keine Lebewesen zu verletzen. Denn das Wasser damals war natürlich nicht so rein wie unser Leitungswasser und es waren wohl noch unzählige kleine Lebewesen dort drinnen, die auch oft in einem Brunnen sind, auch noch bei uns sind. Nicht? Kurz und gut, die Chinas gingen in ihrer Nächstenliebe so weit, dass sie kaltes Wasser verschmähten und nur warmes Wasser zu sich nahmen. Wenn nun dieser China-Mönch nach seinen Taten wiedergeboren worden wäre, dann müsste er ja, als Tat war es ja die Tat warmen Wassers, die er getrunken hat, also an sich eine völlig gleichgültige Handlung, dann müsste er wiedergeboren worden sein nach diesem Trunk warmen Wassers. Er ist aber nicht nach diesem Trunk warmen Wassers wiedergeboren worden, sondern nach seiner Geistesausrichtung, nach seiner unendlichen Güte, die ihn lieber den Tod erleiden ließ, als dass er ein kaltes Wasser getrunken hätte. Und das musste der Upali natürlich zugeben, dass er nicht nach der Tat wiedergeboren worden ist, sondern nach seinem Denken, nach seinem mit Güte erfüllten Denken. Man muss diese Beispiele durchdenken, denn sie sind, also ich finde sie geradezu unerhört. Ich möchte sie um einiges vermehren, um gerade die ganze Wichtigkeit dieses behandelten Themas zu zeigen.
Dr. Mahathera lehnte jede Medizin ab, die durch diese Sektion gewonnen worden war. Er hatte eine Liste in seinem Schreibtisch, die er dort immer aufbewahrte, wo ein Verzeichnis aller pharmazeutischen Werke war, die diese Sektion Tiere hielten und deren Medizinen durch diese Sektion gewonnen waren, was er also glatt verschmähte. Er selbst wäre fraglos lieber gestorben, als dass er zu seiner solchen Medizin gegriffen hätte. Und wenn man ihm etwas dagegen sagte, dann erwiderte er meistens mit den Worten Schillers: Das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Schuld. Der Gedanke, auch nur durch eine Einnahme von Medizin irgendwie beizutragen oder eine Medizin zu nehmen, die durch die Qual anderer Wesen gewonnen worden ist, war für ihn ein völliges Unding. Er wäre lieber gestorben, als dass er das überhaupt getan hätte. Nun nehmen Sie an, dass er tatsächlich einmal so krank gewesen wäre und, weil er eine solche Medizin nicht genommen hätte, gestorben wäre. Ja, wäre er nun nach seiner Geistesausrichtung wiedergeboren worden oder wäre er einfach nach der Tat wiedergeboren worden, dass er eine falsche Medizin genommen hat, sondern irgendeine homöopathische Medizin, die ihm nicht geholfen hat? Nach was wäre er wiedergeboren worden? Nach der Geistesausrichtung. Das ist nämlich für das ganze Leben von jedem Einzelnen unendlich entscheidend, dieses Problem. Oder aber, ich möchte ein anderes Beispiel geben. Nehmen Sie an, ein Haus steht in Flammen. In letzter Minute bemerkt man, dass im obersten Stockwerk noch ein Kind eingeschlossen ist. Jeder sagt, das ist unmöglich. Durch dieses Flammenmeer kann man nicht mehr hindurch. Da entschließt sich einer der Feuerwehrmänner, doch den Versuch zu wagen und unter eigener Lebensgefahr in das oberste Stockwerk des brennenden Hauses hinaufzukehren. Es gelingt ihm auch bis zuletzt. Da macht er einen entscheidenden Fehler, er kommt in dem Flammenmeer um. Das Kind wird nicht gerettet. Wird nun dieser Feuerwehrmann nach seiner Tat wiedergeboren, also eigentlich eine Dummheit, die er machte in letzter Minute, oder wird er nach seiner Geistesausrichtung, nach seinem Denken, ohne weiteres sein Leben zu opfern und sein Leben zu riskieren, wiedergeboren? Es dürfte ja wohl klar sein, dass es sein Denken ist, dass es die Tat in Gedanken ist, die ihn zur Wiedergeburt führt. Noch ein anderes Beispiel. In der Yamako-Rede gibt der Buddha folgendes Beispiel. Wenn da ein Mann wäre, der habe die Absicht, einen anderen umzubringen. Zu diesem Zwecke verdinge er sich als sein Diener. Er wäre der aufmerksamste Diener, den es überhaupt gibt. Er stünde vor seinem Herrn auf, ginge nach ihm ins Bett. Er besorgte alle seine Obliegenheiten mit äußerster Gewissenhaftigkeit, sodass sein Herr glaubte, er habe tatsächlich das große Los gewonnen. In Wirklichkeit aber täte der Mann natürlich nichts anderes, als auf den Augenblick lauern, wann er seinen Feind irgendwo in einem stillen Winkel erwischt, wo er ihn unbeobachtet umbringen kann. Und nehmen Sie nun an, er könnte ihn nicht umbringen. Der andere würde krank oder er würde krank, also es gäbe sich keine Gelegenheit. Wäre dann der Mann ein Mörder oder wäre er kein Mörder? Er ist ein Mörder, auch wenn es nicht zur Tat kam. Man kann sich das nämlich gar nicht anschaulich genug machen. Dann möchte ich Ihnen noch ein Beispiel geben, was mich selbst oft erschüttert hat. Wir gingen früher öfters im Herbst in den Wald und da musste ich sehen, wie die Jäger auf diesen Ständen hinaufklettern und hinter Fichtenzweigen versteckt, nun mit der Hand auf dem Abzug des Gewehres da sitzen und lauern, bis das erste Reh sich herauswagt, um zu essen, oder der erste Hase. Nun nehmen Sie an, es kommt kein Hase heraus und kein Reh und der Jäger muss wieder abziehen. Ist er nun ein Mörder oder ist er kein Mörder? Er ist ein Mörder. Also wir sehen, und wenn dieser Jäger sterben würde, wenn ihn am Heimweg der Schlaganfall trifft, dann wird seine Wiedergeburt eben die Früchte seiner Mordgedanken sein, nicht aber seiner Taten, zu deren Ausführung es ja nicht kam. Oder, als letztes noch ein Beispiel, nehmen Sie an, an Ihrer Haustüre läutet ein Bettler. Er erzählt Ihnen seine Leidensgeschichte, die auch wahr ist, und Sie von Mitleid überwältigt, geben ihm einen größeren Geldschein. Der Mann geht in ein Wirtshaus, vor lauter Freude, er besauft sich und sticht im Rausch einen anderen nieder. War es nun eine gute Tat, die Sie begangen haben, oder war es eine schlechte Tat? Es war eine gute Tat. Das eine war Ihre Tat, nämlich die Tat in Gedanken, diesem Manne zu helfen. Es war der Wille, der Wunsch zu helfen. Dass der andere es dann falsch ausgenutzt hat, das war sein Handeln. Also wir auf all diesen Beispielen sehen wir, dass tatsächlich die Tat in Gedanken das Primäre ist. Und ich sage oft, es wäre zu furchtbar, wenn wir für jede Tat die Früchte tragen müssten, die wir irgendwie, was habe ich alles in meinem Leben Dummes gemacht? Und ich glaube, es geht auch anderen so. Wenn wir nicht immer wieder den Trost und die Beruhigung hätten, ich wollte das Beste, habe es aber nicht. Irgendwie doch verkehrt gemacht. Das ist der einzige Trost, denn sonst wäre es furchtbar. Und gerade wenn man alt ist, dann sieht man die ganze Unzulänglichkeit des Handelns, dass man es bei bestem Wissen eben doch oft noch verkehrt macht. Upali nun sagt auf die Worte des Buddha, wenn auch, o Herr, der Erhabene solches gesagt hat, so ist gleichvoll die Gewalttätigkeit in Taten bei weitem das Üblere, um böse Tat zu tun, um böse Tat zu begehen, und nicht so sehr die Gewalttat in Worten und nicht so sehr die Gewalttat in Gedanken. Nun bringt der Buddha noch ein anderes Beispiel. Was meinst du wohl, Hausvater? Es sei da ein China, der sich in der Gewalt hat durch das Gewalthaben über eine vierfache Achtsamkeit. Er hat sich völlig in der Gewalt hinsichtlich des Wassers. Er ist darauf bedacht, alles Übel von den Wesen abzuwenden. Er hat alles Übel abgeschüttelt. Er ist durchaus rein von allem. Also seine ganze Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, keinem Wesen irgendwie weh zu tun. Aber während er da ausgeht und wieder zurückkommt, während er hingeht und hergeht, tritt er viele kleine Wesen zu Tode. Was aber, Hausvater, sagt da der China Nataputo, sei die Folge davon? Was ohne Absicht geschieht, o Herr, sagt der China Nataputo, ist nicht so sehr von Übel. Wenn es aber, o Hausvater, mit Absicht geschieht, dann, o Herr, ist es sehr von Übel. Unter was aber, Hausvater, teilt der China Nataputo die Absicht ein? Unter die Gewalttat in Gedanken. Es geht ja auch uns nichts anderes. Wenn Sie am Tage oder gar bei Nacht nur hinunter zum Haus der Schwester Malika gehen, dann möchte ich nicht wissen, wie viele Lebewesen hier zertreten. Und wenn ich hinuntergehe, dann denke ich immer, möchte ich kein Wesen zertreten. Mehr kann ich ja nicht tun. Denn, und besonders in der Dämmerung, also überhaupt, da hört sich überhaupt auf. Oder wenn Sie mit dem Auto fahren, davon möchte ich überhaupt nicht reden, was man da Lebewesen umbringt. Also wenn wir für diese Taten alle einstehen müssten, das ist das, was ich vorhin sagte, dann gäbe es überhaupt kein Entrinnen, dann gäbe es überhaupt keine moralische Besserung, denn wir wären unaufhörlich Mörder. Aber weil ja die Geistesausrichtung, die Tat in Gedanken, die wichtigste ist, auf die es allein ankommt, deshalb gibt es ja auch eine Fortschritt. Hausvater, Hausvater, sagt nun der Buddha, denke wohl nach und dann antworte. Denn es steht hier mit dem Ersten das Letzte nicht zusammen oder mit dem Letzten nicht das Erste. Doch hast du, Hausvater, also gesprochen, an die Wahrheit, o Herr, werde ich mich halten? Und so mag unter uns ein Gespräch stattfinden. Wenn auch, o Herr, der Erhabene solches gesagt hat, sagt nun Upali, so ist gleichwohl die Gewalttat in Taten, bei weitem die üblere, um böse Tat zu tun, um böse Tat zu begehen, und nicht so sehr die Gewalttat in Worten und noch viel weniger die Gewalttat in Gedanken. Da fällt mir gerade eine Stelle ein aus dem Buche Fragen des Königs Menandros. Einige werden es wohl kennen, aber es ist immerhin sehr schön, wenn wir uns das noch einmal vorhalten. Der König Menandros fragt dort selbst den weisen Meister Nagasena, wer wohl die schwerere Schuld begeht, derjenige, der wissentlich sündigt, oder derjenige, der unwissentlich sündigt. Was würden Sie antworten? Ja, weil sie Buddhisten sind. Aber fragen Sie mal einen Weltmensch, dann wird der natürlich sagen, wer wissentlich sündigt, begeht die schwerere Schuld. Und wer unwissentlich sündigt, begeht die geringere Schuld. Und der wissentlich sündigt, begeht die schwerere Schuld. Und nun antwortet der Meister Nagasena das, was ich gerade gesagt habe. Natürlich ist der König Menandros auf höchste erstaunt und sagt, ja, dann müsste ich ja meine Minister und meine Beamten, wenn sie eine Dummheit gemacht haben, doppelt bestrafen. Und nun gibt ihm der Meister Nagasena ein sehr schönes Gleichnis. Er sagt nämlich, wenn da nun eine glühende Eisenkugel wäre und diese glühende Eisenkugel müsste von zwei Männern berührt werden. Der eine würde sie berühren mit der Erkenntnis, dass er eine glühende Eisenkugel berührt. Der andere aber würde sie ahnungslos berühren. Welcher von den beiden, fragt nun Nagasena, würde sich mehr verbrennen? Was würden Sie antworten? Der sie unwissend, der sie ahnungslos anlangt, würde sich mehr verbrennen. Ebenso nun sagt der Buddha, derjenige, der ahnungslos, finde ich der Nagasena in dem Fall, derjenige, der ahnungslos sündigt, verbrennt sich mehr, wie derjenige, der bewusst sündigt. Es ist das nicht so leicht zu verstehen. Ich möchte Ihnen hier wieder Beispiele geben. Nehmen Sie an, ein Mensch ist ein notorischer Lügner. Er lügt bei jedem Wort, aber er ist sich das gar nicht mehr bewusst. Er hat das Lügen sich so angewöhnt, dass er gar nicht mehr weiß, dass er lügt. Solche Menschen gibt es in der Tat. Ein anderer ist auch ein Lügner, aber er weiß, ich bin ein Lügner. Irgendwie zwickt es ihn schon. Mit jeder Lüge, die er spricht, hat er ein schlechtes Gewissen. Wer von diesen beiden würde sich nun zuerst ändern und seine Lügen aufgeben? Doch derjenige, der weiß, ich bin ein Lügner. Während der andere, der gar nicht weiß, was er tut, der würde immer tiefer hinuntersinken. Oder nehmen Sie an, ein Mensch hat einen übermäßigen Asmimano, einen übermäßigen Ich-bin-Dünkel, einen übermäßigen Stolz auf seine Persönlichkeit. Aber er hat gar keine Ahnung davon. Das sehen nur die anderen. Und ein anderer hat auch einen sehr großen Asmimano, einen sehr großen Dünkel und Stolz und Einbildung auf seine Persönlichkeit. Aber er merkt diesen Feind schon in sich. Er möchte ihn gerne loswerden. Er ist sich immer bewusst, wenn dieser Dünkel, diese Einbildung, diese Eitelkeit auf seine Persönlichkeit in Worten oder in Taten hervortritt. Wer würde sich denn eher ändern? Der weiß, dass er ein Lügner ist, der weiß, dass er eingebildet und eitel ist, oder derjenige, der von beiden Dingen keine Ahnung hat? Doch wohl derjenige, der weiß, ich bin ein Lügner oder ich rauche vor Einbildung, der es weiß, denn der andere, der weiß es ja, er kann sich ja gar nicht ändern. Mit diesen Worten meint natürlich der Meister Nagasena die Unkenntnis des Karma-Gesetzes, die Unkenntnis der moralischen Weltordnung, darin liegt die Schuld. Also wenn ein Mensch nicht weiß, was heilsam, was unheilsam, was gütig und was ungütig ist, so begeht dieser Mensch die größte Schuld. Es ist also die Unkenntnis des Karma-Gesetzes, die Unkenntnis der Frucht der Taten, die Unkenntnis der moralischen Weltordnung, die einen solchen Menschen immer tiefer und tiefer im Leiden stürzt. Während der andere, der weiß zwar, ich habe solche furchtbare Eigenschaften noch an mir, aber Die muss ich irgendwie verlieren. Er weiß eben, dass er etwas Unheilsames tut. Es ist also die Unkenntnis, die den einen schlechter macht und dem anderen die Möglichkeit gibt, loszukommen. Natürlich kennt der Buddha auch die Worte, ohne Wissen keine Schuld. Aber hier ist natürlich der Error in objecto, der Irrtum im Objekt gemeint. In den Fragen des Königs Menandros wird folgendes Beispiel gebraucht. Ein Wilder habe die Absicht, einen anderen umzubringen. Er schleicht sich in der Dunkelheit fort in die Nähe der Hütte seines Feindes. Nun sieht er einen dunklen Schatten. Er glaubt, seinen Feind vor sich zu haben und stieg zu. Wie er aber dann hingeht, sieht er, dass er einen Bienenstock durchstochen hat. Es war ein Error in objecto. Ist nun der andere ein Mörder oder ist er kein Mörder? Natürlich ist er ein Mörder, obwohl er sich im Objekt geirrt hat. Und ein anderer Wilder, so heißt es wieder in den Fragen des Königs Menandros, geht auch nachts mit seinem Speer fort und er sieht einen dunklen Schatten. Und im Übermut seiner Gefühle, er ist gut aufgelegt, sticht er mit seinem Speer zu, im Glauben, es sei ein Bienenstock oder etwas Ähnliches. Als er aber dann hingeht, sieht er, dass er einen Menschen erschossen hat. Ist der Betreffende nun ein Mörder oder ist er kein Mörder? Er ist natürlich kein Mörder. Wenn man ihm nicht vorwerfen kann, dass er nachlässig gehandelt hat, nicht? Also, dass er es hätte wissen können, so trifft ihn einige Schuld, aber ein direkter Mörder ist er natürlich auch noch nicht. Wir sehen also tatsächlich, dass die Tat in Gedanken unendlich wichtiger ist gegenüber der Tat in Werken und gegenüber in Worten. Der zweite Teil der Rede behandelt nun die ungeheure Macht der Gedanken, die ungeheure Macht und Kraft, die von den Gedanken ausgeht. Es wird hier ein Gleichnis oder zwei Gleichnisse aus dem Bereich der schwarzen Magie gebraucht. Ich möchte es dahingestellt sein lassen, ob der Buddha tatsächlich Beispiele aus dem Bereich der schwarzen Magie gebraucht hat. Ich weiß es nicht und kann es nicht entscheiden. Aber im Allgemeinen finden wir das nicht im Kanon. Ich weiß auch natürlich nicht, wie weit die Macht der schwarzen Magie geht, ob das möglich ist und wo die Grenzen sind. Auch das können wir nicht entscheiden. Aber immerhin möchte ich Ihnen diese Fälle vortragen. Was meinst du wohl, Hausvater? Dieses Nalanda blüht und gedeiht, ist volkreich von vielen Menschen bewohnt. Gewiss, Herr, dieses Nalanda blüht und gedeiht, ist volkreich von vielen Menschen bewohnt. Was meinst du wohl, Hausvater? Wenn da ein Mann herankäme mit einem gezückten Schwerte in der Hand und spreche, ich werde, was es da an Lebendigen hier in Nalanda gibt, in einem Augenblick, in einem Nu, zu einer einzigen Masse Mus, zu einer einzigen Masse Brei machen. Was meinst du wohl, Hausvater? Vermöchte nun etwa dieser Mann, was es auch an Lebendigen hier in Nalanda gibt, in einem einzigen Augenblick, in einem Nu, zu einer einzigen Masse Mus, zu einer einzigen Masse Brei zu machen? Selbst 10 Mann, o Herr, selbst 20 Mann, selbst 30 Mann, selbst 40 Mann, selbst 50 Mann reicht nicht hin, was es hier in Nalanda an Lebendigen gibt, in einem einzigen Augenblick, in einem einzigen Nu, zu einer Masse Mus, zu einer einzigen Masse Brei zu machen. Was gelte da ein unbedeutender einziger Mann? Was meinst du wohl, Hausvater? Wenn da ein Asket oder ein Brahmane herankäme, magisch begabt, geistesgewaltig und spreche, ich werde dieses Nalanda mit einem einzigen Zorngedanken zu Asche machen. Was meinst du wohl, Hausvater? Vermöchte nun etwa ein solcher Asket oder Brahmane dieses Nalanda mit einem einzigen Zorngedanken zu Asche zu machen? Selbst 10 Nalanda, o Herr, selbst 20 Nalanda, selbst 30 Nalanda, selbst 40, selbst 50 Nalanda vermöchte ein solcher Asket oder Brahmane mit einem einzigen Zorngedanken zu Asche zu machen. Was gelte da nur ein einziges, unbedeutendes Nalanda? Hausvater, denke wohl nach und dann antworte. Denn
denn es geht ja mit dem Ersten nicht das Letzte zusammen oder mit dem Letzten das Erste. Doch hast du, Hausvater, also gesprochen. An die Wahrheit, Herr Herr, werde ich mich halten. Möge unter uns ein Gespräch statthaben. Nun erwiderte Upali, wenn auch, O Herr, der Erhabene solches gesagt hat, so ist gleichwohl die Gewalttat in Werken bei weitem die üblere, um böse Tat zu tun, um böse Tat zu begehen, und nicht so sehr die Gewalttat in Worten und nicht so sehr die Gewalttat in Gedanken. Was meinst du wohl, Hausvater? Hast du reden hören, dass die früheren Wälder von Dandika, der Kalinga-Wald, der Matanga-Wald, öde Urwald geworden ist? Ich habe reden hören, dass die früheren Wälder von Dandika, der Kalinga-Wald, der Matanga-Wald, öde Urwald geworden sind. Was meinst du wohl, Hausvater? Hast du vielleicht reden hören, wodurch der frühere Dandaka-Wald, der frühere Kalinga-Wald, der frühere Matanga-Wald wieder Urwald geworden ist? Ich habe reden hören, O Herr, durch der Seher Zorngedanken sind der Dandaka-Wald, der Megia-Wald, der Kalinga-Wald, der Matanga-Wald Urwald geworden. Hausvater, Hausvater, denke wohl nach und dann antworte. Denn es geht ja nicht mit dem Ersten nicht das Letzte zusammen oder mit dem Letzten nicht das Erste. Doch hast du, Hausvater, also gesprochen, an die Wahrheit werde ich mich halten, möge da unter uns ein Gespräch statthaben. Man mag zu diesen Beispielen im Bereich der schwarzen Magie nun stehen, wie man will. Aber es gibt im Kanon ja auch Beispiele aus dem Bereich der weißen Magie. Ich meine hier die Magie des Pfades, wobei ich unter Magie nichts anderes verstanden haben will, als die Durchbrechung der normalen Kausalität und das Offenbarwerden einer Kausalität, die sich eben für den auftut, der den Buddha-Weg geht. Das ist das, was der Mahatera sagte, es liegt alles viel tiefer, es kann sich eine Kausalität auftun, von der wir alle gar keine Ahnung haben. Und diese Beispiele, die ich Ihnen jetzt bringen möchte, die wachsen ursprünglich aus der Buddha-Lehre heraus. Und diese Tatsachen sind überhaupt nicht aus ihr wegzudenken. Das erste ist folgendes. Der Buddha sagt, jede Tat hat ihre Folgen. Jede Tat zeitigt ihre Reife. Nicht in den Tiefen des Meeres, nicht in Bergeshöhlen, nirgends auf der Welt findet ein Ort in sich, wo man den Früchten seiner Taten entgehen könnte. Und er sagt weiter, nicht schnell, wie die Milch rinnt, löst sich die böse Tat, die man begangen hat, in ihre Folgen auf. Brennend verfolgt sie den Toren, wie Feuer, das unter der Asche weitergeht. Das erste ist also, jede Tat hat ihre Folgen. Und das zweite ist, dass man die Zeit der Reife nicht bestimmen kann. Könnte man aber die Zeit der Reife der Taten nicht doch irgendwie bestimmen, gäbe es da überhaupt keinen Weg dazu, dann wäre, wie der Buddha an anderer Stelle sagt, auch ein heiliger Wandel unmöglich. Es wäre der Eintritt in den Strom unmöglich. Es wäre sogar die Erreichung einer Himmelswelt unmöglich. Denn es könnte ja jeden Augenblick, könnte irgendeine Tat aus der Vergangenheit reifen und mich dem Wahnsinn anheimfallen lassen. Könnte mich in die Abgründe des Daseins bringen, könnte mich mit dem Tode ein Tier werden lassen, ein Teufel werden lassen, ein Gespenst werden lassen. Wenn es nicht ein Mittel gäbe, jetzt schon, und das meine ich, ist doch fast wie eine weiße Magie, die Magie des Pfades, die Magie der Buddha-Lehre, nicht, jetzt schon die Früchte der üblen Taten der Vergangenheit, seien sie aus diesem Leben, seien sie aus grauer Vergangenheit, soweit sie noch nicht gereift sind, jetzt schon zu erleben, sie jetzt schon zur Reife zu bringen. Und das ist nach des Buddha eigenen Worten in der Tat möglich. Ich möchte Ihnen da nur einen einzigen Satz vorlesen, der in den Brillanten ist.
Was immer ich auch mit diesem meinem karmischen wirkenden, sprossenen Körper für ein schlechtes Karma gewirkt habe, jetzt oder in vergangenen Existenzen, das muss ich noch hienieden empfinden, eben auf dem Wege der Güte. Nichts darf sich später noch gestern machen. Der Buddha sagt also, wollen wir so sagen, alles Schlechte, alles Üble, alles Unheilvolle sind immer Taten der Ungüte. Es gibt kein nichts anderes. Es ist alles, entspringt der Ungüte. Durch die Entfaltung der Güte nun erlebe ich, was ich an Ungüte meinen Mitwesen bereitet habe, sei es und angetan habe, sei es in diesem Leben, sei es in der Vergangenheit. Und indem ich das sehe, auch ich war schon unzählige Male ein Jäger und habe dann Wilde aufgelauert, um das Elend niederzuknallen. Auch ich war ein Schlechter, auch ich war ein Vivisektor, auch ich war ein Räuber, ein Mörder, ein Lustmörder, auch ich habe sämtliche Verbrechen begangen, die überhaupt ein Mensch begangen hat im Laufe meines Samsaro. Wenn ich das eben aufgrund meine Güte empfinde, was ich da mit den anderen Wesen angetan habe, dann erlebe ich jetzt schon die Reife der Taten. Ich empfinde jetzt, eben aufgrund meiner Herzensgüte, all das, was ich aus Ungüte den anderen Wesen angetan habe. Mit diesem Empfinden meiner Ungüte aber kommen die Willenstendenzen der Ungüte zum Schwinden. Und die Frucht der Taten erlebe ich eben jetzt. Und eben das, dass das möglich ist, hat seinen Ausgangspunkt im Denken, in einem der Lehre gemäßen Denken. Ich finde, dass das doch viel großartiger ist. Diese Beispiele aus dem Bereich der schwarzen Magie. Der zweite Fall ist folgender. Der Buddha sagt, wenn da die Zeit wäre, wo ein Weltbrand eintreten würde und ein Mensch wäre gerade auf dem Wege zum Strom eintritt, so würde sich eher dieser Weltbrand verzögern, als dass ein solcher Mensch nicht den Stromeintritt erreicht. Natürlich können Sie sagen, das glaube ich nicht, das erscheint mir unmöglich. Dagegen möchte ich sagen, dass jeder, wer den Buddha-Weg geht, erfahren kann, dass mit dem Begehen des Pfades sich Dinge ereignen können, die gerade ans Wunderbare grenzen, dass sich eine Kausalität auftut, von der wir überhaupt keine Ahnung haben. Unser Mahatera sagt, gerade in Betrachtung dieser Dinge, dass ja die Weltgesetze nicht die Wesen beherrschen, sondern dass es die Wesen sind, die die Weltgesetze geschaffen haben, aus denen die Weltgesetze herausquellen. Die Hölle wäre keine Hölle, wenn nicht Teufel in ihr wären. Und der Himmel wäre kein Himmel, wenn nicht Engel in ihm wären. Und wenn hier Engel wären oder Götter wären, dann wäre es eben keine Menschenwelt. Also die Wesen schaffen auch die Weltgesetze und die Wesen machen tatsächlich auch eine solche Kausalität möglich. Und auch dieser letztere Fall, dieser Eintritt in den Strom, hat ja im Denken seinen Ausgangspunkt und wird in hohem Maße vom Denken, von einem der Lehre gemäßen Denken bestimmt. Aber nicht nur das. Auch alle unsere vortrefflichen Vernichtungswaffen sind durch das Denken geschaffen. Pistole und Gewehr, Schwert und Lanze, Panzer und Kanone, die Sauerstoffbombe und die Atombombe, alles wurde durch Denken geschaffen, hat in Denken seinen Ausgangspunkt und wird auch durch Denken seine Anwendung finden. Auch Schlachthäuser, viele Sektionskammern, Elendsquartiere, Gefängnisse, Zuchthäuser, auch sie haben ihren Ausgangspunkt im Denken und werden durch Denken geschaffen. Aber auch Krankenhäuser, Hospitale, Tierheime, Altersheime, Heime für Waisenkinder, Heime für Mütter, Auch das wird durch das Denken geschaffen, durch das Denken erhalten. Auch die großen Phasen des menschlichen Lebens, die Jugend, Krankheit, Alter und Tod, erhalten durch das Denken ihren Wert oder Unwert. Die Jugend kann ein vortrefflicher Ausgangspunkt sein für ein reiches Leben im Sinne des Satdhammo, wenn der junge Mensch bereit ist, sich dem Freunde im Satdhammo anzuschließen, wenn er bereit ist, die Götterboden, Krankheit, Alter und Tod zu sehen, wenn seine Jugend sich mit Weisheit teilt. Aber sie kann auch ein durchaus elender Zustand sein. Sie kann in einem ewigen Hin- und Hergetrieben bestehen, in einem unaufhörlichen Sehnsüchten und Wünschen und Begehren, in einem Haschen nach niedrigen Lüsten. Es hängt ganz vom Denken ab, was der junge Mensch aus der Jugend macht. Der Buddha sagt, vier Dinge sind gefährlich. Eine junge Flamme, ein junges Feuer, ein junges Wasser und ein junger Asket. Aber, wie gesagt, es hängt von seinem Denken ab, ob er seiner Jugend den Inhalt gibt, den der Buddha mit diesen Worten meint. Genauso ist es mit der Krankheit. Meister Eckhart sagt einmal, das Leiden wäre das schnellste Ross, das uns zur Vollkommenheit trägt. Die Krankheit kann in der Tat ein Götterbote sein, der uns zur Besinnung bringt. Ich muss immer daran denken, wie schön es ist eigentlich, dass der Inder die Krankheit nicht als Teufelsbote bezeichnet, sondern als Götterbote, als etwas Gutes, was uns mahnen will an den eigentlichen Sinn des Lebens, an unsere eigentlichen Aufgaben. Und die Krankheit kann tatsächlich einen Menschen weit vorwärts bringen. Ein Mensch, der die Krankheit in rechtem Denken, mit rechtem Denken erträgt, der kann während seiner Krankheit mehr Fortschritte machen, als vielleicht während eines ganzen Jahres. Aber die Krankheit kann auch zur Verbitterung führen. Sie kann den Menschen böse machen, wie wir ja das immer wieder erleben. Auch das hängt alles vom Denken ab. Vom rechten Denken oder vom falschen Denken. Genauso ist es mit dem Alter. Das Alter kann eine wunderbare Zeit sein. Es kann die Zeit der Reife eines im Geiste der Lehre verbrachten Lebens sein, wie gerade unser Mahatera hier für mich das große, lebendige Beispiel war. Aber es kann auch ein jammervoller Zustand sein, wie ich immer wieder höre von Menschen, die Altersheime besuchen. Was da an Verbitterung, an Bosheiten, an Lächerlichkeiten sich Tag für Tag ereignet. Der alte Mensch, der jung sein möchte, um jeden Preis, der sich gebärdet, als ob er ein 20-Jähriger wäre und wirklich, wie es im Dhammapadam heißt, nur nach Ochsenart gealtert ist. Es ist wohl der trostloseste Zustand, den man sich überhaupt vorstellen kann. Es hängt also nur vom Denken ab, welchen Inhalt ich den verschiedenen Phasen des Lebens gebe. Das Gleiche gilt für den Tod. Schauen wir doch die Menschen an, wie jeder von Todesfurcht erfüllt ist. Ich kenne einen Fall, der sich eben jetzt ereignet. Es handelt sich um ein Ehepaar, die sich gegenseitig versprochen haben, wenn einer von den beiden den Krebs hat, so soll er der andere es ihm sagen. Der Mann wusste bereits, dass, wie er die Frau heiratete, dass hier die Anlage zum Krebs da ist. Nun ist die Sache so weit, dass die Frau fast im letzten Stadium liegt. Diese Frau, die selbst Krankenschwester war, die also genau weiß, wissen müsste, wollen wir sagen, was mit ihr los ist, diese Frau täuscht sich derartig darüber hinweg, dass der Mann, der an sich sehr religiös ist, es ihr gerne sagen möchte, aber er bringt nicht die Kraft auf, er bringt nicht den Mut auf, weil er sieht, wie zitternd sie antwortet, sie wartet, dass man ihr sagt, du wirst wieder gesund. Du wirst wieder leben, du wirst nicht sterben. Wenn der Arzt kommt, ich sterbe doch nicht, ich sterbe doch nicht. Dabei sieht sie schon wie eine vom Tode gezeichnete aus und wird höchstens noch einige Wochen zu leben haben. Also ich will nur sagen, in gesunden Tagen sagt man das sehr leicht, ich fürchte den Tod nicht. Aber wenn dann der Krebs da ist, dann sieht die Sache völlig anders aus. Völlig anders aus. Aber auch das hängt ganz von der Denkrichtung ab, von der Ausrichtung des Denkens. Für einen anderen Menschen kann gerade das Nahen des Todes zum glücklichsten Ereignis des Lebens werden, wie uns das viele Religiöse vorexerziert haben, unter anderem auch unser Mahathera. Auch wir können das natürlich, auch wir können es ohne weiteres fertigbringen und es ist gar nicht so schwer, einmal glücklich zu sterben. Aber es hängt vom Denken ab. Aber auch alles in unserem ganzen Leben ist vom Denken geschaffen. Ob wir heiraten, ob wir nicht heiraten, welche Frau wir uns wählen, welchen Mann wir uns wählen, ob wir uns ein Haus bauen, wie wir unsere Wohnung ausschmücken, welchen Beruf wir erwählen, wie wir unseren Beruf ausfüllen, alles hat seinen Ausgang im Denken. Es gibt kein unfreundliches Wort, das nicht im Denken entsprungen wäre, im Denken seinen Ursprung hat. Diese Rede Upali zeigt uns in der Tat, wie das große Wunder der Charakteränderung bzw. Charakteveredelung zu vollbringen ist. Wie ich schon sagte, es gibt kein unfreundliches Wort, das nicht vorher im Denken vorbereitet worden wäre. Es gibt keine Lüge, es gibt keine rohe Rede, es gibt keine zornige Rede, es gibt keine Verleumdung. Alles wurde in unserem Denken vorbereitet. Es gibt aber auch keine Übertretung der Sila. Es gibt keine Tat des Egoismus. Es gibt keine Tat der Gewalttätigkeit, die nicht irgendwie im Denken ihre Vorbereitung gefunden hätte. Die Morgenröte, sagt der Buddha, der Vorläufer, der Vorbote der Sonne ist, so ist die rechte Erkenntnis, das rechte Denken, der Vorläufer, der Vorbote des rechten Handelns. Es gibt aber auch keine freundliche Rede, keine liebevolle Rede, keine aufrichtende, ermunternde Rede, die nicht im Denken ihre Vorbereitung gefunden hätte. Es gibt auch keine Tat der Opferbereitschaft, keine Tat der Hingabe, des Dienens. Es gibt keine gültige Tat, die nicht im Denken vorbereitet worden wäre, im Denken ihren Ausgangspunkt hätte. Was ist das aber für ein Denken, aus dem die unfreundlichen Taten entspringen, die unfreundlichen Worte entspringen, aus dem die rohen Worte entspringen, die ärgerlichen Worte entspringen, aus dem die Taten des Egoismus entspringen, die Übertretung der Sila? Was ist das für ein Denken? Es ist das Denken in der Richtung der fünf Hemmungen. Denn in dem Augenblick, wo mein Denken von Gier erfüllt ist, in dem Augenblick, wo ich von Gier nach einem Menschen oder nach einem Objekt erfüllt bin, in dem Augenblick kann ich nämlich gar nicht mehr unterscheiden zwischen der Last und dem Lastträger. Ich kann nicht mehr unterscheiden zwischen der Bürde und dem Träger der Bürde. Ich kann nicht mehr unterscheiden zwischen dem Wesentlichen, wie der Buddha sagt, und dem Unwesentlichen. Das Gleiche ist der Fall, wenn Übelwollen, Ärger, Zorn, Missmut oder gar Hass in meinem Denken ist. Auch dann sehe ich in keiner Weise mehr mein eigenes Heil. Ich sehe nicht mehr das Heil des anderen. Ich sehe nicht das Heil von mir noch von dem anderen. Und ich mache dann genau das, was mir selber Leiden bringt und dem anderen Leiden bringt. Obwohl ich doch ein Wesen bin, das Glück will. Die dritte und vierte Hemmung, Gedankengestöber und Energielosigkeit, die möchte ich geradezu als den Nährboden für alle Gier, für alles Übelwollen und für allen Ärger bezeichnen. Es gibt keinen besseren Nährboden für diese beiden leidvollen Zustände als Gedankengestöber und Energielosigkeit. Die fünfte Hemmung aber, der Zweifel. Der Zweifel, er ist der Ausdruck des Nichtwissens. Nämlich des Nichtwissens der ewigen Weltordnung, des Nichtwissens des Karma-Gesetzes, des Nichtwissens der Frucht der Taten, des Nichtwissens um den guten Freund im Sadamo, der der ganze Weg ist. Und aus diesem Nichtwissen quellen eben dann alle üblen Taten in Werken und in Worten. Wenn also diese fünf Hemmungen oder einer dieser Hemmungen in meinem Denken da sind, dann ist die selbstverständliche Folge, dass es zu unheilvollen Worten und zu unheilvollen Taten kommt. Und was aber ist die Quelle für freundliche, liebevolle Worte? Was ist die Quelle für Wahrhaftigkeit, für Taten der Hingabe, Taten der Opferbereitschaft? Es sind die vier göttlichen Zustände, es sind die vier Unermesslichkeiten, die Entfaltung der Güte, die Entfaltung des Mitgefühls, die Entfaltung der Mitfreude, die Entfaltung eines hohen Gleichmutes als Frucht der Anatta-Weisheit. Wenn mein Denken in diesen Gleisen läuft, wenn es von diesen Dingen erfüllt ist, von Güte, von Mitleid, dann ist es einfach unmöglich, dass ein unfreundliches Wort meinem Munde entquillt. Es ist unmöglich, dass ich eine egoistische Tat setze. Ich muss dann einfach freundlich sein. Ich muss liebevoll sein. Ich muss opferbereit und voller Hingabe sein. Weil eben mein Denken in diesen Bahnen läuft. Woher kommt es aber dann, könnte man fragen. Wir möchten doch alle unser Denken in der Richtung dieser göttlichen Zustände laufen lassen. Wir möchten doch alle in dieser Richtung denken. Aber warum tun wir es denn nicht? Wir wollen es doch. Wir wollen doch alle gütig sein. Und wir sind doch ungütig. Wir wollen doch alle bescheiden sein. Und wir sind doch anmaßend. Wir wollen doch alle bedürfnislos sein. Und sind doch voller Ansprüche. Wir möchten heiter sein. Zufrieden, froh. Und wir sind doch unzufrieden, missmutig, ärgerlich. Ja, wir wollen es doch. Warum tun wir es denn dann nicht? Gelten vielleicht wirklich die Worte für uns? Das ist der allerärmste Mann, der alles will und doch nichts kann. Ist unser Wille so schwach? Der Buddha sagt nein. Unser Wille ist gar nicht schwach. Unser Wille ist sogar so stark, dass wir es nicht einmal in den wenigsten Fällen fertig bringen, uns einmal 5 Minuten hinzusetzen und völlig willenlos zu werden. Und nur das Glück genießen der Willenlosigkeit, der Wunschlosigkeit. Die wenigsten werden das fertigbringen. Also kann unser Wille ja gar nicht schwach sein. Was ist aber dann der Grund? Warum können wir es nicht wollen, wo wir es eigentlich eben doch wollen? Der Buddha sagt, unser Wille ist eine Frucht des Denkens. Und erhält seine Motive, wie Bruder Dhammapala gerade diese Woche ausführte, durch unser Denken. Was ist das aber für ein Denken, das unserem Wollen die Motive geben kann? Es ist das, wie der Buddha immer wieder sagt, der wirklichkeitsgemäße Denken. Das wirklichkeitsgemäße Denken. Es ist das Denken, das uns die wirkliche Situation unserer Mitwesen sehen lässt. Und dieses Denken ist immer ein anschauliches Denken. Wir sehen nämlich dann wirklich, in welcher Lage der andere ist. Dass auch unser Mitbruder, unsere Mitschwester ein Wesen ist, das in Leiden versunken, in Leiden verloren ist. Ein Wesen ist, das aus diesem ganzen Elend der Persönlichkeit heraus möchte, das besser werden möchte und ebenso an der Last leidet wie ich selber. Wenn wir also aufgrund des wirklichkeitsgemäßen Denkens, Yathabhutam, erkennen die wirkliche Situation unserer Mitwesen, in dem Augenblick ändert sich unser Wille sofort. Denn nur über das wirklichkeitsgemäße Denken können wir auch unseren Willen ändern. Freilich, wir können das nicht in 14 Tagen. Und wir können es nicht in einem Monat und wir können auch nicht in 5 Monaten oder in 8 Monaten. Aber können wir denn einen Beruf lernen in einem Monat oder in 5 Monaten oder in 8 Monaten? In den meisten Fällen braucht man, um nur einen Beruf zu lernen, 3 Jahre, 5 Jahre, ja manchmal sogar 10 Jahre. Und hier, wo tatsächlich das Wunder der Charakteränderung und Charakteredelung vollbracht werden soll. Hier sind wir so ungeduldig und glauben, das müsse nun in ganz kurzer Zeit bewältigt werden. Der Buddha sagt uns, nicht kenne ich hier Mönche, was ohne Übung spröder wäre als das Denken. Nicht kenne ich Mönche, was durch Übung biegsamer würde als das Denken. Nicht kenne ich Mönche, was ohne Übung zu so großem Verderben führte wie das Denken. Nicht kenne ich Mönche, was durch Übung zu so hohem Segen führte als das Denken. Nicht kenne ich hier Mönche, was ohne Übung, ohne Entfaltung, solches Leiden sollte wie das Denken. Nicht kenne ich ihr Mönche, was durch Übung, durch Entfaltung, solche Seligkeit zeugte wie das Denken. Und so wollen wir die Worte des Buddha, die er an seinen Sohn Rahulo richtete, auch an uns gerichtet sein lassen. Betrachtend und betrachtend wollen wir unsere Taten läutern. Betrachtend und betrachtend wollen wir unsere Worte läutern. Betrachtend und betrachtend wollen wir unsere Gedanken läutern. Wobei wir uns immer bewusst sein sollen, dass Taten in Worten und Gedanken der Spiegel unseres Denkens sind. Und unser Denken beginnt in den Bahnen der vier göttlichen Zustände zu strömen, wenn wir in dem alten Mann auf der Straße unseren Vater sehen, bei dem Mütterchen am Stab unsere Mutter, bei dem jüngeren Manne unserem Bruder, bei der jüngeren Frau unsere Schwester, im Anblick eines Kindes unser Kind und im Anblick eines leidenden Tieres einen in Leiden und Nichtswissen versunkenen Mitbruder, der ach so dringend unserer Hilfe bedarf. Wenn wir das fertig bringen, dann fängt unser Denken an, in den Bahnen der vier göttlichen Zustände zu laufen. Im Denken haben ihren Ausgangspunkt die Dinge. Vom Denken werden sie gelenkt, vom Denken sind geschaffen sie. Verderbten Denkens, wer da redet oder handelt, dem folget Leiden wie das Rad des Zuchttiers Hufen. Im Denken haben ihren Ausgangspunkt die Dinge, vom Denken werden sie gelenkt, vom Denken sind geschaffen sie. Mit reinem Denken, wer da redet oder handelt, dem folget wohl, gleich wie nie verlässt sein Schatten. Was es da an unheilsamen Dingen gibt, zuerst entsteht das Denken an sie. Die unheilsamen Dinge folgen nach. Was es da an heilsamen Dingen gibt, zuerst entsteht das Denken an sie. Die heilsamen Dinge folgen nach.